Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wer schon mal die Wohnung eines verstorbenen nahen Menschen ausräumen musste, die Wohnung des Vaters zum Beispiel, der weiß, wie viele Erinnerungen da hochkommen, wie viele starke, bedrängende Gefühle bei allem, was man da in die Hand nimmt. Und in so einer Situation ist die Hauptfigur im neuen Roman von Dana von Suffrin. Nochmal von vorne heißt das Buch und Dana von Suffrin ist jetzt in München für uns im Studio. Guten Tag, Frau von Suffrin.
Guten Tag, hallo.
Es geht in dem Roman eben um den Tod eines Vaters, auch um den Tod einer Mutter. Es geht um eine Familie im Dauerstreit, um Geschwister, die jahrelang nicht miteinander reden und all das vor dem Hintergrund der deutsch-jüdischen Geschichte. Also alles schwere Themen, aber Sie erzählen von all dem in einer ungewöhnlichen Tonlage. Im Buch ist mal die Rede von einem traurigen Heiterkeitsrausch und ich dachte, vielleicht trifft das die Tonlage des Buches, also zumindest an vielen Stellen ganz gut. Oder was meinen Sie, taugt das als Stilbeschreibung, trauriger Heiterkeitsrausch?
Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Die Figuren oder das Personal des Romans schwankt wirklich die ganze Zeit zwischen sehr starken Emotionen und das fasst das ganz gut zusammen, glaube ich.
Ich würde vielleicht mal gern kurz ein Beispiel vorlesen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, weil sie leicht verschnupft sind und das dann vielleicht nicht so günstig ist. Ich lese mal ein paar Sätze vor, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, wie sie da erzählen. Geht es um die Küche dieser Familie. Unsere Küche war übrigens ein abscheulicher Ort und obwohl sie uns alle mit Unbehagen erfüllte, kamen wir nie auf die Idee, etwas daran zu ändern. Sie war von oben bis unten mit erschreckend hässlich braunen Schränken ausgestattet, aus denen uns allerlei Plastikschüsseln, vergilbte Thermoskannen und Eierbecher aus Kunststoff auf den Kopf fielen, sobald man sie öffnete. Überall waren diese Schränke, sodass man sich kaum umdrehen konnte, geschweige denn Platz zum Schneiden oder Kochen hatte. Der Kühlschrank war voll mit offenen Plastikpackungen, unansehnlichem, halb verfaultem Gemüse und offenen Colaflaschen, sodass ich auf der Suche nach Essen jahrelang beinahe täglich enttäuscht wurde. Das mal ein Ausschnitt aus Ihrem Roman, Dana von Suffrin. Das ist ja auch so eine Übertreibungsästhetik, oder? Bei allem noch mal einen Zahn höher drehen, bei allem, was Sie beschreiben.
Ja, das ist natürlich wahr. Also das Ganze oder der Blick der Ich-Erzählerin ist natürlich einer, der gerne ein bisschen überdreht ist.
Und was auffällt neben diesem traurig, komischen, überdrehten Ton bei ihrer Art des Erzählens. Es gibt sehr, sehr lange Sätze in ihrem Buch. Einen habe ich gefunden, der zieht sich über anderthalb Seiten hin. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt der längste ist. Diese langen Staccato-Sätze, die entwickeln so einen ganz eigenen Sog, fand ich. Wie ist es denn zu diesen langen Sätzen gekommen?
Also ach du Schande, anderthalb Seiten, das erschreckt mich jetzt selbst. Ich habe das nie gezählt.
Stimmt aber.
Aber das glaube ich Ihnen. Die meisten, also wenn ich das richtig sehe, sind die meisten dieser Sätze in der Vergangenheitsebene. Also wenn man so möchte, in der Kindheitsperspektive der Ich-Erzählerin oder aus der Kindheitsperspektive. Und ich finde Kindheitsperspektive halt wirklich einen total guten Kunstgriff, weil Kinder können ja irgendwie alles beobachten und sehen alles, nehmen viel mehr wahr, als man als Erwachsener denkt, aber trotzdem fehlt immer sozusagen das letzte Schäuflein Interpretation fehlt. Und das ist da so ein bisschen wiedergegeben. So diese Ich-Erzählerin als Kind von 10, 12 Jahren beobachtet alles, was die Erwachsenen machen. Und da kommt eben das raus, was man, wenn man so möchte, ein bisschen die Botschaft des Romans ist. Obwohl diese Figuren die ganze Zeit sich wirklich bescheuert verhalten, hat jede halt auf ihre Weise recht. Und das ist so ein bisschen der Trick. Also diese langen Sätze helfen mir ein bisschen dabei, diese großen Ambivalenzen zu zeigen. Also so innerhalb eines Satzes verändert sich die Stimmung einfach mehrfach und ich glaube, das kommt einfach dem nahe, was ich gemeint meine. Diese Figuren sind wenig statisch, die ändern dauernd ihre Emotionen und weil die auch permanent streiten und im Widerstreit stehen, hat sich das halt angeboten, das so zu machen. Aber das ist jetzt auch keine Sache, die ich lange geplant hätte. Das ist einfach so passiert.
Mhm. Versuchen wir das mal aufzudröseln anhand ihrer Erzählerin erst. Mal Rosa, ihre Ich-Erzählerin. Am Anfang des Romans bekommt sie einen Anruf und eben die schreckliche Nachricht, dass ihr Vater im Krankenhaus gestorben ist. In was für einer Verfassung ist denn die Rosa, als sie diesen Anruf bekommt?
Ach, Rosa ist, hat sich eigentlich über die Jahre so eine Art künstlichen Gleichmut angezüchtet, der aber nicht besonders fest sitzt. Also sie hat ihr Leben, sie hat irgendwie eine Trennung hinter sich, wie wir alle, lebt alleine, ist so Ende 30 und hat sich von ihrer Familie oder wurde von ihrer Familie auch entfremdet. So ganz ist das nicht klar. Die Mutter ist verschwunden. Um den Vater hat sie sich schon gekümmert, aber sie hatte auch kein so ganz enges Verhältnis. Und vor allem ihre große Schwester hat sie auch im Stich gelassen und ist auch irgendwohin abgehauen und keiner weiß so richtig, wo die große Schwester steckt. Aber Rosa ist es gelungen, sich ihr Leben trotzdem ein bisschen so einzurichten. Sie geht einem Job nach und hat so eine Art von Stabilität, die aber doch ziemlich fragil ist, wie sie merken wird.
Und dieser Tod des Vaters löst aus, auch diese Situation, die Wohnung auszuräumen des Vaters, viele Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihre Herkunftsfamilie, eben ihren jüdischen Vater Mordi, ihre deutsche Mutter Veronika, ihre Schwester Nadja. Das ist ja eine Familie, in der ja so gut wie nichts funktioniert, oder?
Genau. Also die Familie ist schon extra so angelegt, dass sie maximal dysfunktional ist. Also alle Figuren reden immer aneinander vorbei. Es wird auch häufiger thematisiert, dass diese Eltern überhaupt nicht zusammenpassen und eigentlich eher, die Mutter ist vielleicht eher aus einem Trotzmoment zum Vater gegangen. Der Vater, da weiß man auch nicht genau. Also alle befinden sich auf der Suche nach irgendetwas, was es wahrscheinlich gar nicht zu finden gibt auf der Welt.
Und steckt hinter diesem Trotz der Mutter. Also Sie erzählen auch auf eine Weise, dass vieles nicht ausgesprochen wird, sondern nur so in Andeutungen da ist, in kleinen Spuren da ist in dem Roman. Und man erfährt zum Beispiel über diese Mutter, dass sie sehr leidet unter der deutschen Schuld, vielleicht auch unter der Schuld ihrer Familie. Das wird nicht so genau ausgeführt. Und ist das dann ein Moment des Trotzes, dass sie auch aus dieser empfundenen Schuld heraus sich diesen jüdischen Mann sucht?
Genau. Also die Mutter hat irgendeinen NS-Hintergrund, wie viele Deutsche, und entwickelt daraus so eine Art von Philosemitismus, die ich halt extrem witzig fand. Mhm. Und dann nimmt sie die erste Gelegenheit wahr, nach Israel zu gehen, macht da so einen Aktion-Sühnezeichen, Freiwilligendienst und lernt dann erst, eigentlich ist es ihr auch fast egal, welchen jüdischen Mann sie kennenlernt. Sie lernt dann erst Mordis Bruder kennen und dann später trifft sie einen dieser Brüder wieder und heiratet den dann auch sofort. Da geht es natürlich schon darum, die Eltern zu verärgern.
Und da kann man sagen, dass die Last der deutschen Geschichte ungeheuer auf diese Familie drückt. Also einmal über diese Entscheidung, diese Trotzentscheidung der Mutter, aber auch mit all dem, was der jüdische Vater mit sich rumträgt, nicht wahr?
Absolut, genau. Also es gibt ja auch so historische Episoden im Roman, die die verschiedene Episoden aus der Vergangenheit zeigen und die aber so ein bisschen vom Himmel fallen. Also keine dieser Figuren ist irgendwie direkt involviert, außer vielleicht Mordi in die israelische Geschichte, aber dennoch wirft das eben diesen riesigen Schatten auf alles, was die machen. Und ich wollte eben zeigen, wie Geschichte eben in uns weiter transportiert wird, und zwar anhand ganz kleiner, oft auch total trivialer Details.
Mhm. Sie haben in einem Interview zu dem Buch gesagt, dass die Arbeit an diesem Roman für Sie jahrelang eine Herausforderung war. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie 2019 damit angefangen schon, dass Sie immer wieder neu geschrieben haben, die Kapitel wieder umgestellt haben. Können Sie sagen, was Ihnen da so große Schwierigkeiten gemacht hat bei dem Buch?
Ja, das sage ich sehr gerne. Also ich habe wirklich 2019 angefangen und alles, was Vergangenheitsebene ist, also sowohl diese historischen Kapitelchen als auch diese 90er-Jahre-Geschichte, die dann auch oft in Tel Aviv spielt und so weiter, da hatte ich sofort den Ton und das ist mir gar nicht schwer gefallen. Also da kann ich dann auch wirklich mal 10 Seiten runterschreiben und ich musste das aber irgendwie in eine Gegenwartsebene fassen. Sonst hätte ich einfach nur wirklich, also der Roman hat ja so schon keine normale Dramaturgie und ist jetzt auch nicht gerade der klassische Roman, in dem die Figuren sich irgendwie entwickeln. Der ist ja schon ziemlich fragmentisch, wenn
aber
man so möchte.
Ich muss mal sagen, eine interessante Dramaturgie hat er aber auf jeden Fall.
Ah ja, vielen Dank. Aber das sind die Sachen, die mir gar nicht so besonders liegen. Und ich musste dann aber so eine Gegenwartsebene schreiben, um diese Vergangenheitsepisoden einzuhängen. Sonst wären die ja einfach nur so im Raum herumgeschwirrt und das wäre seltsam gewesen. Und da, Und da habe ich dann immer versucht, also eigentlich habe ich versucht, immer eine noch krassere Geschichte zu schreiben. Und das hat aber gar nicht funktioniert, bis ich irgendwann in Zusammenarbeit mit meinem Lektor kapiert habe, dass diese Geschichte total schlicht sein muss. Und ich dachte, na gut, Vater stirbt, Wohnung wird ausgeräumt, habe ich irgendwie alles schon 1000 Mal gelesen. Aber das macht überhaupt nichts, weil die großen Geschichten sind halt auch einfach schon 1000 Mal passiert. Aber man kann sie ja trotzdem immer wieder neu erzählen. Und das sind halt irgendwie diese sehr wichtigen Ereignisse in einem Leben. Klar, haben wir von denen schon gelesen. Aber auf das Wie kommt es halt an.
Apropos neu erzählen oder weitererzählen. Bei Ihrem Debütroman Otto gab es auch einen jüdischen Vater und zwei Töchter. Also eine ähnliche Konstellation oder die gleiche wie in diesem neuen Roman. Ist der neue Roman auch so eine Art Fortschreibung Ihres Debüts?
Das war... Also ich wusste, dass ich nochmal einen Familienroman schreiben will und deswegen hat der Roman auch diesen Titel, weil ich dieses nochmal von vorne, ich war davon am Anfang gar nicht so begeistert vom Titel, aber das war nun mal der Name meines Word-Dokuments. Man muss das ja irgendwie benennen. Und und ich wusste, mich interessiert Familie total. Und im ersten Roman habe ich sehr stark auf so Vater und Tochter fokussiert und ich dachte, mich interessieren aber auch die Geschwister eigentlich. Und das kam im ersten Roman so ein bisschen zu kurz und dann dachte ich, ich mache das nochmal. Und naja, diese deutsch-jüdische Familie mache ich natürlich, weil ich die am besten kenne. Also so, das finde ich eigentlich immer naheliegend und ich glaube halt auch, dass diese Geschichte, die da erzählt wird, also eine Geschichte von Entfremdung und sich gegenseitig nicht verstehen und herumschreien und diese Lärmkulisse, ich glaube, das kann man ja übertragen. Also das ist ja ein Kontext, der insgesamt halt für irgendwas sehr Unvollkommenes steht und ich hoffe einfach, dass man darin auch irgendwas Universelles finden kann und das eben nicht immer nur auf den deutsch-jüdischen Kontext reduzieren muss.
Und Sie sagen, Sie kennen so eine deutsch-jüdische Familie am besten, weil Sie selbst so eine Geschichte haben.
Genau.
Und Sie haben in einem Gespräch über den Roman auch gesagt, Sie hätten auch eine Version, also dieses neuen Romans, mit einem tragischen Ende geschrieben, aber die hätten Sie dann wieder verworfen. Warum das?
Genau, also am Anfang sind sogar noch sehr viel mehr Figuren gestorben und ich wollte sogar die Schwester, nach der Rosa sucht, sterben lassen am Ende. Und das war dann aber wirklich so, dass die Zeiten dermaßen düster geworden sind. Und wie gesagt, ich habe einige Jahre an diesem Roman geschrieben und dann kam Corona und dann kam der Krieg und dann kam der nächste Krieg. Und dann dachte ich mir, es muss jetzt ja vielleicht keine große Versöhnung am Ende geben, aber es dürfen nicht alle sterben. Also irgendwie darf man nicht so ganz hoffnungslos den Leser zurücklassen und ich wollte das einfach auch nicht. Und dann hat sich das natürlich angeboten, die Geschichte nochmal ein bisschen umzuschreiben.
Nochmal von vorne heißt der Roman von Dana von Suffrin. Bei Kiepenheuer und Witsch ist der erschienen mit 230 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr, sehr gerne.